Radio Sub, jeden Montag neu. Radio Sub, wie ich mich freu. Schwule News und Infos pur aus Politik und Subkultur.
Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer 1393. Ausgabe von Radio Sub hier auf Radio X. Und da kann man natürlich dann erstmal wieder berichten aus der schwul-lesbischen Szene, was sich in den letzten Wochen hier so getan hat. Mein Name ist Markus Brieskorn. Ich begleite euch jetzt die nächsten zwei Stunden hier in unserer ich höre jetzt hier gerade gar nichts, nur so. Achso, das ist der Kopfhörer, das Kabel. Okay, ja, sehr schön, sehr gut. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept rausgekommen. Ja gut, also ich begleite euch jetzt die nächsten zwei Stunden hier bei Radio Sub auf Radio X und dann gucken wir uns nochmal die Themen an. Wir gucken jetzt mal auf die Themen und zwar, wir haben mal nachgefragt bei der Versorgung mit HIV-Präparaten. Die ist zwischendurch mal ein bisschen schwierig gewesen, beziehungsweise es gab zwischendurch gar keine Präparate. Wir hatten das Thema auch schon mal aus Sicht der HIV-Praxis hier in Frankfurt gehabt. Jetzt haben wir mal die Deutsche AIDS-Hilfe gefragt, was die dazu sagt. Das gleich in unserer Sendung. Es gibt eine Online-Umfrage, EMIS heißt die. Das ist eine groß angelegte Studie, die alle Jahre dann sozusagen wiedergemacht wird. Federführend ist hier die Uni Maastricht und der deutsche Ableger, der das Ganze sozusagen organisiert, ist auch wieder die Deutsche AIDS-Hilfe. Auch hier haben wir nachgefragt, was jetzt da noch gefragt wird, weil diese Umfrage geht jetzt nur noch bis Mitte, maximal Ende April dann noch. Wir fragen nach. Ja, und dann haben wir auch natürlich Kulturthemen in der zweiten Stunde. Unter anderem wollen wir euch eine Buchautorin vorstellen, die einen Reiseführer geschrieben hat. Da geht es um 35 Reiseziele, die man in Europa ansteuern kann. Und auch ja, Geheimtipps stehen da auch ein bisschen mit drin. Wir haben auch mit der Autorin gesprochen vor der heutigen Sendung. Also insofern eine ganz spannende Geschichte, finde ich jedenfalls. Ja, und damit kommen wir dann mal zu unserem ersten Thema. Die Bundesregierung muss Versorgungsmängel bei HIV-Medikamenten konsequent vorbeugen. Das ist jedenfalls die zentrale Botschaft eines offenen Briefes an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von vierenden Organisationen aus dem HIV-Bereich, der Deutschen AIDS-Gesellschaft, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte für Infektionskrankheiten und HIV-Medizin, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft HIV und Hepatitis kompetente Apotheken sowie der Deutschen AIDS-Hilfe. Und mit letzterem habe ich jetzt noch mal vor der heutigen Sendung gesprochen, der Deutschen AIDS-Hilfe. Da hatte ich einen Pressesprecher Holger Wicht am Telefon gehabt vor der heutigen Sendung und habe dann mal genau nachgefragt, halt eben, was denn da in dem offenen Brief drinsteht und welchen Appell an den Bundesgesundheitsminister geschickt worden ist. Hallo Holger erstmal.
Hallo, Tachchen.
Ja, Tach. Wie sieht denn euer Appell aus?
Ja, man muss vielleicht noch mal kurz die Vorgeschichte erzählen, dass bei einem wichtigen HIV-Medikament ein massiver Engpass aufgetreten ist. Das begann schon im Herbst letzten Jahres. Tenofovir, Disoproxil und Emtricitabin, das klingt sehr kompliziert, ist aber einfach die Pille, die viele Leute auch als die PrEP kennen. Mhm. Da sind zwei Wirkstoffe drin und ist eben das Medikament, was man zum Schutz vor HIV einnehmen kann, wird aber auch in der HIV-Therapie oft eingenommen. Dieses Medikament war plötzlich nicht mehr zu kriegen. Lieferengpass bzw. Engpass war noch geprahlt, gab es einfach nicht mehr. Mhm. Fast nirgendwo so, ja. Und das war natürlich ganz dramatisch, weil viele Menschen ihre PrEP dann unterbrechen mussten. Einige mussten ihre HIV-Therapie umstellen. Das geht natürlich gar nicht. Und wir haben uns sehr stark dahinter geklemmt, zusammen mit den ärztlichen Organisationen und den ApothekerInnen und so. Und dann Druck aufgebaut, öffentlich auch auf das Bundesgesundheitsministerium, um da Abhilfe zu schaffen. Mittlerweile hat sich die Situation weitgehend gebessert, also es ist wieder verfügbar, aber noch nicht völlig zuverlässig überall und immer. Das heißt, wir sind noch in der Phase, wo es sich so langsam wieder normalisiert, hoffentlich. Ja. Mhm. Wir wissen selbst nicht genau, wann wie viele Lieferungen jetzt dazu erwarten sind. So, sowas darf natürlich nicht passieren und schon gar nicht darf es sich wiederholen. Und deswegen haben wir gemeinsam mit den niedergelassenen HIV-ÄrztInnen und der Fachgesellschaft DAIC und den Apotheken, die sich schwerpunktmäßig um HIV kümmern, an den Bundesgesundheitsminister geschrieben mit einer Liste von Forderungen, was zu tun ist aus unserer Sicht, damit sich das nicht wiederholt. Mhm. Und das ist ein sehr breites Spektrum von Dingen, die übrigens nicht nur für HIV wichtig sind. Wir kennen das Problem ja auch von Kindermedikamenten und es gab es auch schon bei Krebsmedikamenten und so weiter. Das ist kein Problem, das nur... Nee.
Ich wollte nämlich gerade sagen, das taucht ja immer wieder mal so auf. Alle 2-3 Monate kommt, schreit jemand um die Ecke sozusagen, hier fehlt was ungefähr. Warum ist denn diese Lage eigentlich so schwierig?
Das hat vor allem damit zu tun, dass unsere Medikamente überwiegend in Asien produziert werden, in China und Indien, und dass das teilweise sehr konzentriert passiert, also nur wenige Fabriken überhaupt bestimmte Substanzen herstellen, und wenn dann irgendwo was schief geht, dann ist der Effekt sofort sehr groß. Ja? Also wenn es im extremen Fall nur eine Fabrik gibt, die ein bestimmtes Medikament herstellt und da ist irgendwie ein Fehler im System, dann kommt es eben einfach nicht mehr. Ja, genau das Gleiche dann bei den Lieferungen. Das sind sehr große Lieferungen, relativ selten. Wenn da zum Beispiel ein Schiff im Suezkanal stecken bleibt, dann ist plötzlich der Markt in Deutschland nicht mehr bedient. Und dann kommt noch hinzu, dass auch in Deutschland der Pharmamarkt teilweise recht konzentriert ist. Also bei diesem Medikament beherrschen zum Beispiel wenige Anbieter den Markt, und wenn jetzt ein ganz großer ausfällt, was hier auch der Fall war, dann fallen sofort sehr viele Medikamente weg, und es ist nicht so leicht, mal eben das auszugleichen. Es können nicht andere Firmen, die das sonst nicht in der Menge produzieren, mal eben einspringen und schnell was liefern. Diese Produktionsprozesse dauern lange, die Fabriken müssen sich darauf einstellen und so weiter. Das heißt, wir haben es auch in Deutschland nochmal mit einer Marktkonzentration zu tun, die vielleicht auch was mit Preisen zu tun hat. Ja? Also dadurch, dass immer der Anbieter den Zuschlag bekommt für die Versorgung von Krankenkassenmitgliedern, der den allergünstigsten Preis anbietet, sind dann teilweise einzelne Firmen mit sehr, sehr hohen Mengen beauftragt. Und dadurch wird diese Konzentration vielleicht auch gefördert.
Mhm. Und das heißt, oder unter anderem Möglichkeiten mit längerer Lagerhaltung oder sowas, wäre jetzt keine Möglichkeit, oder?
Es gibt Vorschriften für die Lagerhaltung von Medikamenten, mhm, von einer gewissen Wichtigkeit, aber was nützt es, wenn die Lager leer sind und nicht produziert werden kann? Das sind aber genau unsere Forderungen. Es muss jetzt darauf geachtet werden, dass diese Lagerhaltung nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch eingefordert wird und natürlich auch kontrolliert wird. Also wir haben in diesem Prozess jetzt mehrfach erlebt, dass die Hersteller uns gesagt haben, es gibt eigentlich kein Problem und die nächste Lieferung kommt ja bald. Sie kam aber nicht oder nicht in ausreichender Menge. Und der Bedarf war trotzdem nicht gedeckt. Das heißt, die Kontrollmechanismen haben hier nicht ausreichend gegriffen. Und das ist eine der Stellschrauben, an denen die Politik jetzt drehen muss, das genau zu überprüfen und dann gegebenenfalls auch zu sanktionieren. Und darüber hinaus muss alles getan werden, diese Konzentrationsprozesse denen entgegenzuwirken, dass es also mehr Hersteller gibt, damit der Schaden, wenn mal was ausfällt, nicht so gering ist. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Dafür muss man die Preispolitik auf den Prüfstand stellen und vor allem aber auch Anreize setzen, damit wieder mehr in Europa produziert wird.
Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört irgendwie, aber irgendwie kommen wir da auch nicht vorwärts. Gab es denn schon eine Reaktion vom Bundesgesundheitsminister?
Ja, der hat uns im Wesentlichen geantwortet, dass viele dieser Anregungen, die wir da gemacht haben, ja schon auf dem Weg sind, schon beschlossen sind, und einiges ist ja auch schon tatsächlich passiert. Die Bundesregierung kümmert sich ja schon seit einiger Zeit um dieses Thema. Warte mal ganz kurz.
Ich mache ein Radiointerview, ist es gerade
nicht. Einiges ist ja schon passiert, die Bundesregierung kümmert sich ja auch schon seit einiger Zeit um dieses Thema. Es ist ja jetzt nicht erst anhand dieses HIV-Medikaments aufgefallen. Aber, aber aus unserer Sicht reicht es nicht, und vor allem die Kontrollen müssen strikter werden. Die Transparenz, wir müssen sehen, was da wirklich kontrolliert wird und wie viel auf Lager ist und so weiter. Und nicht zuletzt muss dann in Notsituationen auch unbürokratischer und schneller gehandelt werden. Da hat sehr lange erstmal ist nichts passiert. Und Apotheken und Ärztinnen hatten zum Beispiel eine Ungewissheit, ob sie vielleicht am Schluss auf Kosten für teurere Ersatzpräparate sitzen bleiben. Auch da braucht es dringend noch Korrekturen, damit sowas in Zukunft besser abläuft.
Wie siehst du insgesamt die Aussichten, dass sich das ein bisschen bessert?
Also das ist schwer zu prognostizieren. Dieses Problem, dass im Ausland produziert wird und oft sehr, in sehr wenigen Fabriken, ist natürlich ein großes strukturelles Thema. Es ist ein ganz dickes Brett, was da gebohrt wird. Ja. Vorratshaltung kann man vielleicht mehr dran schrauben. Aber das ist ein nicht so einfach zu durchschauendes Spiel, wo wir uns jetzt auch erst so richtig eingearbeitet haben, weil wir bisher auch nicht damit gerechnet haben, dass so wichtige Medikamente einfach wegbrechen könnten. Und insofern wage ich da keine Prognose, aber ich glaube, es braucht wirklich jetzt über lange Zeit sehr große Anstrengungen. Wir dürfen das Thema nicht wieder aus dem Blick verlieren, das ist ganz wichtig.
Gut, dann schauen wir mal, wie da die weitere Entwicklung jetzt erstmal ist. Dann darf ich mich erstmal an dieser Stelle bis hierhin bedanken bei Holger Wicht von der Deutschen Aids-Hilfe zum Thema Versorgung mit HIV-Präparaten, die momentan ein bisschen schwierig sind, wohl auf einem guten Weg sind inzwischen, aber mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, und wir sprechen mit Holger Wicht gleich nochmal zu einem ganz anderen Thema. In 50 europäischen Ländern wurde zum dritten Mal die EMIS-Studie gestartet. Und EMIS steht für European Men Who Have Sex with Men Internet Survey. Das heißt, es wird eine Studie gestartet, also es ist gestartet worden, Online-Befragung zum Thema Männer, die eben Sex mit Männern haben. Federführend von der Universität Maastricht, vom Robert-Koch-Institut und der Deutschen AIDS-Hilfe wird hier eine Befragung zu Themen der Gesundheit und des Wohlbefindens, richtet sich sowohl an schwule, an bisexuelle Männer als auch an erstmals dezidiert auch an Transfrauen und nicht-binäre Menschen, die Sex eben mit Männern haben. Ich hatte vor der heutigen Sendung ja auch mit Holger Wicht von der Deutschen AIDS-Hilfe zu einem anderen Thema schon gesprochen, jetzt um das Thema EMIS-Umfrage 2024, weil diese Umfrage geht noch bis Mitte, Ende April und da wollte ich auch nochmal nachfragen, halt eben, was da genau dann gefragt wird, worum es da geht.
Dann erstmal grundsätzlich, was ist denn das für eine Online-Umfrage? Die gibt es, glaube ich, regelmäßig.
Ja, das ist eine große Umfrage unter Männern, die Sex mit Männern haben, die schon seit vielen, vielen Jahren stattfindet. EMIS heißt sie jetzt zum dritten Mal. Also EMIS heißt European Men Internet Survey. European Men Having Sex with Men Internet Survey. So, man muss es immer noch mal kurz mit etwas Ruhe aussprechen. Also eine Umfrage unter Männern, die Sex mit Männern haben, europaweit zum dritten Mal. Vorher gab es das schon in Deutschland. Da wird einfach gefragt, wie Menschen Sex haben und auch wie sie sich schützen und wie es ihnen geht, auch zum Beispiel psychisch und wie sie mit Diskriminierungserfahrungen umgehen, wie das alles zusammenhängt und so weiter. Und das sind sehr, sehr wichtige Daten für uns, einfach für unsere Präventionsmaßnahmen, damit wir da, wo Schwierigkeiten bestehen, auch die entsprechenden Sachen anbieten können und aber auch um zu zeigen, wo Schwierigkeiten liegen auf politischer Ebene. Also zum Beispiel konnten wir in der Vergangenheit zeigen, dass Menschen, die viel Diskriminierung erfahren haben, es auch schwieriger haben, sich vor HIV zu schützen, einfach weil sie psychisch belasteter sind, weil sie zum Beispiel auch häufiger mit Suchtproblemen zu tun haben. Und solche Zusammenhänge aufzudecken und klar kommunizieren zu können, das geht nur, wenn wir gute Daten haben, was Menschen aus unserer Community beschäftigt. Und dafür gibt es diese große Umfrage alle paar Jahre.
Die federführend ist da, glaube ich, die Uni Maastricht, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und die wertet das, glaube ich, dann aus.
Ja, die Uni Maastricht ist sozusagen die Spinne im Netz und dann gibt es noch ganz viele drumherum. In der Mitte des Netzes und dann gibt es noch ganz viele Organisationen in den einzelnen Ländern, die das in den jeweiligen Ländern umsetzen. Wir sind eine davon hier in Deutschland zusammen mit dem Robert-Koch-Institut.
Okay. Und das heißt, die Daten kriegt ihr dann auch irgendwann mal aus Maastricht dann zurückgeliefert?
Ja, da sind sehr viele Menschen dran beteiligt, an der Durchführung und der Auswertung dieses Projektes. Und am Schluss stehen dann Daten, die kann sich jeder anschauen, über alle Länder und auch Vergleiche und so weiter und so fort.
Mhm. Und wie war so bis jetzt immer so die Resonanz? Du hast gesagt, vorher war das ja nur eine deutsche Umfrage, jetzt ist es ja europaweit, also zum dritten Mal hast du jetzt, glaube ich, gesagt.
Ja, das sind sehr große Teilnehmer in Zahlen, ne? Also so im fünfstelligen Bereich. Und wir hoffen jetzt, dass wieder sehr viele teilnehmen. Denn je mehr das sind, desto aussagekräftiger sind natürlich die Ergebnisse.
Und da wird dann so alles abgefragt von Gesundheit, von Wissen, glaube ich, habe es ja selber auch mal gemacht, halt eben die Umfrage. Da wird ja so ziemlich alles abgefragt, auch welche Kenntnisstand man hat, um sich vor sexuell übertragbare Krankheiten zu schützen.
Richtig, Genau. Also es geht um Sex, wie Menschen Sexualität leben, wie viele Partner sie haben, welche Arten von Sexualität sie bevorzugen, wie sie sich dabei schützen, ob sie Drogen konsumieren, wie es ihnen psychisch geht und so weiter und so. Das ganze breite schwule Leben wird da abgefragt. Aber und ich muss mich noch korrigieren, ich habe eben Zehntausende gesagt, das sind tatsächlich Hunderttausende. Oh. Ich habe mich da vertan.
Okay.
Also beim ersten Mal waren es 180.000 und wir hoffen, dass es wieder so viele werden.
Okay. Und anonym ist das Ganze natürlich, aber trotzdem.
Natürlich, das ist ja einfach eine anonyme Internetumfrage, wo man sich durchklickt, da muss man keine Kontaktdaten geben.
Ja, genau.
Nein, das ist gewährleistet. Das ist ja bei so persönlichen Themen ja auch sehr, sehr wichtig, dass jeder weiß, das wird nicht irgendeiner Form weitergetragen.
Wo findet man dann die Umfrage, wenn man daran teilnehmen kann oder will? Wahrscheinlich bei euch über die Internetseite am besten.
Ja, das ist am einfachsten über Ilvit. Ich weiß, was ich tue, ne? Mhm. Da ist es verlinkt und auch auf ac4.de ist es verlinkt.
Okay, dann finden wir das. Okay. Holger, dann vielen Dank, dass das heute noch geklappt hat mit dem Interview. Klar, ich weiß, dass Sie gerne. Da heute da schwer am Vorbereiten seid von allem Möglichen, weil ich das jetzt hier mitgekriegt habe aus der Ferne. Und dann gutes Gelingen.
Alles klar, ich danke. Bis
danke
dann.
Danke auch, Holger.
Ciao. Tschüss.
Ja, und da kommen wir doch mal dann in die Gefilden der bunten Meldungen sozusagen. Es kann jetzt das erste gleichgeschlechtliche Ministerinnen-Ehepaar oder beziehungsweise Fast-Ehepaar vermeldet werden. Nämlich Sachsens Justizministerin Katja Mayer und die nordrhein-westfälische Gleichstellungsministerin Josephine Paul haben jahrelang für die Ehe für alle gekämpft. Nun wollen sie selbst heiraten. Sie sind nämlich ein Paar. Im Bundesrat zwinkern wir uns zu, sagen die beiden grünen Politikerinnen gegenüber der Bunden. Sollte sich nicht noch ein anderes Paar finden und ihnen zuvorkommen, werden Mayer und Paul laut der Zeitschrift das erste Ministerin-Ehepaar in Deutschland sein. Natürlich begleiten wir uns auch gegenseitig bei offiziellen Veranstaltungen. Homosexualität muss sichtbar sein, auch auf der Straße und auch deswegen gehen wir Hand in Hand und natürlich jetzt auch im Bundesrat, wenn sie sich dann da treffen.
Ja, das ist doch schön, wenn die zwei das zusammentun, oder?
Ja, vor allen Dingen länderübergreifend. Wer weiß, was da noch alles rauskommt.
Ja, wahrscheinlich dürfen sie in Bayern aber nicht mehr einreisen.
Das wissen wir noch nie, aber wir können ja mal gucken. Ja, unsere Nachrichtenredaktion hat uns jetzt nochmal eine Eilmeldung geschickt. Das hat sich nämlich gestern auch noch hier in Frankfurt was ereignet, nämlich am frühen Sonntagmorgen. Hat eine vierköpfige Gruppe zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren im Bahnhofsviertel in Frankfurt angegriffen und verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wird laut Beamtinnen und Beamten ein queerfeindlicher Hintergrund vermutet. Die beiden Geschädigten haben angegeben, der queeren Szene zugehörig zu sein, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. In der Vergangenheit hat es bereits mehrere queerfeindliche Angriffe gegeben, unter anderem auch auf Drag Queen Elektra Payne vor 2 Jahren. Zunächst waren die beiden Männer mit der Gruppe in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug einer aus der Gruppe nach Polizeiangaben einen der Männer ins Gesicht. Ein anderer aus der Gruppe trat dem zweiten Mann gegen das Schienbein. Anschließend griff die Vierergruppe die Flucht. Die ganze Tat hat sich im Bereich einer Videoschutzanlage abgespielt, sagte der Pressesprecher der Polizei. Dadurch ist alles videografisch festgehalten. Die Daten müssen wir nun noch auswerten. Im Januar diesen Jahres hat die Stadt Frankfurt die neuen Videoüberwachungssysteme im Bahnhofsviertel in Betrieb genommen. Die Polizei verspricht sich davon unter anderem genauere Tatrekonstruktion, was besonders in diesem Fall durchaus von Relevanz ist. Die Polizei sucht nichtsdestotrotz auch nach Zeugen, die die Tat mitbekommen haben könnten und sollen sich dann eben entsprechend bei der Polizei melden. Ja, wir gucken mal nach dem Fall weiter, was sich dann da noch weiterentwickeln wird. Vielleicht nächste Woche mehr dazu. Ja, und bevor ich euch jetzt gleich zu den Weltnachrichten, schullesbischen Weltnachrichten hier von Radio Sub entlasse um 21 Uhr, die kommen jetzt gleich, noch eine ganz kurze Meldung, fand ich insofern witzig. Die hessische Finanzverwaltung, die will sich beim Christopher Street Day in Frankfurt mit dran beteiligen. Am 10. August steht ja der CSD hier in Frankfurt an unter dem Motto, wir sind extrem liebevoll. Und da nimmt dann die hessische Finanzverwaltung mit Eigenwagen und Fußgruppe teil. Man sucht jetzt also noch Mitstreiter, die jetzt da eben mitmachen wollen. Finde ich wirklich sehr witzig, wo unsere Steuergelder hingehen und dann also auf der Straße wohl offensichtlich dann umgesetzt werden. Vielleicht ist es ja eine Umsatzsteuer, man weiß es nicht. Gut, jetzt die Nachrichten dann gleich.
Es wird 21 Uhr. Radio Sub. Die schwul-lesbischen Weltnachrichten.
Mit Sebastian Schweighöfer. Guten Abend. Kampala. Das Verfassungsgericht von Uganda hat eine Klage gegen das international heftig kritisierte Anti-LGBTQ-Gesetz abgewiesen. Das im vergangenen Mai verabschiedete Anti-Homosexuellen-Gesetz 2023 werde weder aufgehoben noch ausgesetzt. So heißt es in einer Erklärung des Gerichts. Laut dem Gesetz droht für die Beteiligung an homosexuellen Handlungen lebenslange Haft, für schwere Homosexualität droht die Todesstrafe. Dresden-Düsseldorf. Die Grünen-Landesministerin Josephine Paul und Katja Mayer wollen heiraten. Das kündigten sie im Interview mit der Zeitschrift Bunte an. Sie sind demnach das erste homosexuelle Ministerinnenpaar in Deutschland. Mayer sagte, Homosexualität müsse sichtbar sein. Schließlich gäbe es auch noch heute bei jungen Schwulen und Lesben Probleme mit der Familie und Mobbing in der Schule. Sie selbst bekomme immer noch üble Postkarten und Briefe mit schlimmsten Beschimpfungen unter der Gürtellinie. Das lasse sie nicht kalt. Das sei jedoch nicht der Grund für die geplante Hochzeit. Das gemeinsame Fundament sei die Liebe. London. Ein prominenter Abgeordneter der konservativen Partei des britischen Premierministers Sunak ist in einen Erpressungsskandal um Sexting-Nachrichten verwickelt. William Ragg, Vizevorsitzender eines wichtigen Fraktionskomitees, sagte der Zeitung Times, er habe mit einer Person intime Fotos ausgetauscht, die er auf einer Dating-App für schwule Männer kennengelernt hatte. Mit den Bildern sei er später erpresst worden und habe persönliche Telefonnummern von Kollegen an den Kontakt weitergeleitet. Die Polizei ermittelt. Das Portal Politico hatte vorher berichtet, dass mehrere Politiker, politische Berater und Journalisten, die im Parlamentsviertel arbeiten, mit persönlichen Botschaften und sexuell expliziten Bildern angeschrieben worden seien. Es handele sich offensichtlich um Versuche, diese Personen zu kompromittieren. Laut Times hat außer dem Tory-Abgeordneten Ragg noch ein weiterer Parlamentarier mit eigenen Fotos auf Nachrichten reagiert. Die konservative Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments, Kearns, vermutet als Drahtzieher einen ausländischen Geheimdienst. Und das waren sie, die schwul-lesbischen Weltnachrichten hier auf Radio X.
Radio Sub.
Das sind ja wieder alte Bekannte sozusagen als Unterlege für die Veranstaltungstipps. Der Dirk macht hier heute gerade die Technik und hat jetzt da diesen alten Unterlege sozusagen wieder gefunden. Sehr schön. Lang nicht gehabt. Ja, wir sind angekommen bei den Veranstaltungstipps von heute, den 8. April bis einschließlich, denn jetzt muss ich wieder rechnen, bis zum 12. April 2024.
Können bis zum 14. machen, wenn es Sonntag ist.
Ja, genau. Machen wir das doch bis zum Sonntag, dem 14. Genau. So, ich habe den ersten Tipp schon mal auflegen, nämlich am 10.04., das ist der Mittwoch, also übermorgen, gibt es eine interessante Veranstaltung, und zwar im Maincheck in der Friedberger Anlage 24. Und zwar geht es um das Thema Mein Leben bzw. Ein Leben mit HIV in Achtsamkeit und Einsicht. Statt trotz aller medizinischer Fortschritte, mit denen eine HIV-Infektion heute gut behandelt werden kann, bringt die Diagnose für viele auch noch ganz andere Probleme. Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl können leiden, was sich negativ auf Sexualität oder Beziehungen, aber auch generell auf den Alltag auswirken kann. Im schlimmsten Fall führt das zu erhöhten Alltagsstress, Wut, Depressionen oder Ängsten bis hin zur Isolation. Der Berliner Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Jan Großer zeigt in seinem Workshop Mein oder Ein Leben mit HIV in Achtsamkeit statt Einsamkeit, wie man in einem achtsamen Umgang mit sich selbst und anderen die Probleme in den Griff bekommen kann und die negative Spirale beendet. Das kann helfen, Stress zu reduzieren, Alltagskonflikte zu lösen und letztendlich das Selbstbewusstsein wieder zu stärken. Das Ganze findet statt am Mittwoch im Maincheck in der Friedberger Anlage 24 in Frankfurt ab 19.30 Uhr. Wenn man das weiter nachlesen will, guckt einfach nach unter www.frankfurt-aidshilfe.de. Und dann sind wir angekommen beim 12. April, das ist dann der Freitag, da gibt es dann wieder die Atomic, und da heißt dann diesmal Atomic Superstar. Die Atomic lässt im April nämlich mal wieder richtig krachen, Partymacherin Trust the Girl, hat als Gast da niemand geringer als die Wiener Drag Queen Pandora Knox, Gewinnerin der ersten Drag Race Germany Staffel, als Showact eingeladen. Superstar Knox ist ein Multitalent, queer Tänzerin, Choreografin, Kontorsionistin?
Ich habe keinen Schimmer, muss ich sagen.
Das sagt mir jetzt auch nichts. Jedenfalls Make-up-Artist steht dann ansonsten hier noch in der Ankündigung und DJ. Das kennen wir jetzt natürlich dann wieder. Und mit ihren Skills wird sie eben also die Bühne der Atomic natürlich dann rocken. Damit das ganze tanzfreudige Publikum natürlich ebenfalls beweglich bleibt, hauen natürlich Trust the Girl und Gast-DJ Mr. Biro wie verrückt auf die CD- und Laptop-Tasten und lassen eine ordentliche Ladung queeren Pop, Indie, Elektro und All-Time-Favorites sozusagen zum Mitsingen auf die Tanzfläche ein. Also das Ganze dann im Nachtleben am 12. April in der Kurt-Schumacher-Straße 45 ab 23 Uhr.
Manchmal ist es ja schade, dass wir kein Fernsehen sind.
Warum?
Der skeptische Blick auf den nächsten Tipp war sehr sehenswert.
Ja, ich war gerade schön in dem Fluss drin hier sozusagen. Dann ging es nämlich jetzt gleich zum Tanz in den Frühling und ich stelle dann fest, das ist dann doch noch eine Woche später, weil du hast mir gerade eben gesagt, es wäre der 14. April, ist der Sonntag.
Ne? Das ist der Sonntag, genau.
Ja, und jetzt haben die hier noch eine Veranstaltung am 15. Das ist der FHV, der macht nämlich dann, da kann man dann gediegen sozusagen tanzen. Also nicht nur wie im Nachtleben, sondern eben so ein bisschen mit paarweise und so weiter. Ja, aber das ist dann doch eher am 15.
Ja, das ist nicht schlimm am 15., weil das ist ja der Termin für unsere nächste Sendung, die man ja auch in der Radio X Mediathek nachhören kann oder als Podcast. Insofern können natürlich auch die geneigten HörerInnen da hingehen.
Gut, also dann mache ich das jetzt noch.
Bitte.
Okay, bitte. Okay, wie gewünscht, also Tanz in den Frühling. Die Tanzkurse des FHV, des Frankfurter Volleyballvereins, freuen sich also großer Beliebtheit und das nicht nur innerhalb der Community. Das sagt der FHV-Pressesprecher Matthias Krautinger. Kein Wunder, die Kurse finden in einer lockeren Arbeitsatmosphäre statt. Arbeiten wird er auch noch.
Uiui.
Ja, das ist also deutlich bunter und fröhlicher zugeht als bei einer anderen, den üblichen Tanzstunden der Jugend, wie man das eben noch aus seiner Jugend kennt, vielleicht jedenfalls. Außerdem kann man sich zu den FHV-Tanzkursen auch als Nicht-FHV-Mitglied oder Einzeltänzer erstmal anmelden. TanzpartnerInnen findet man da immer, so heißt es. Jedenfalls. Und so geht es eben dann sozusagen im April dann gleich weiter mit strikten Schritt und vollen Drehungen. Und zwar gibt es dann noch Aufbaukurse, einen Rumba-Workshop und was weiß ich was nicht alles. Standard-Latein wird auch noch angeboten, also die üblichen Tanzschritte oder Kurse oder Tanzstile werden da jedenfalls geboten. Start ist am 15. April. Und zwar der Standard- und Latein-Aufbaukurs. Das sind dann 10 Abende, geht also ab dem 15. April dann los. Und wer sich da weiter noch informieren will, der schaut am besten mal auf der Seite vom FHV nach, nämlich unter www.fhv.org und dann /sport/tanzen. Und da findet man dann alles.
Ein Traum.
Ja, also wenn man es dann kann und dann kann man dann zum Ball gehen, der... Weiß ich nicht.
Naja, da der FHV ja auch ein gemeinnütziger Verein ist, können wir ja ein bisschen Werbung machen, weil mein Mann geht da jetzt auch hin, primär Yoga machen.
Ach so.
Aber die Atmosphäre ist wirklich toll. Also wirklich entspannt, macht Spaß, sagt er.
Ah ja. Nee, ich habe mal vor Urzeiten beim FHV immer da so, auch Sport, das war eher so, ich nannte es immer Hüpfen sozusagen.
Ah ja.
Das war so eine Art Aerobic mit was weiß ich. Es war immer völlig anstrengend da, aber ja, zu früheren Zeiten, als man noch Zeit hatte und noch jung und hübsch aussehen wollte und
ja,
so weiter.
Ja.
Inzwischen ist man längstens verheiratet, da muss man das ja nicht mehr so machen.
Oh. Ich hoffe, dein Mann hört nicht zu.
Nee, der hört auch nicht zu.
Dann.
Ich weiß, dass er um die Uhrzeit mit meiner Schwiegermutter telefoniert, also sprich mit seiner Mutter, also so bin ich da schön raus.
Alles safe, genau. Alles safe.
Ja, ansonsten war es dann auch das mit den Veranstaltungstipps. Wie gesagt, mit dem strengen Blick haben wir ja gerade festgestellt, dass das schon ein Tipp sozusagen in der nächsten Woche sein wird. Also insofern, wir sind jetzt damit durch. Aber ansonsten natürlich der Hinweis, wenn ihr was für diese Rubrik oder grundsätzlich etwas für uns habt an Themen, wo man mal sozusagen mal nach dem Ganzen nachgehen könnt, gehen sollte, so rum, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info@radioso.de. Ja, wenn wir uns dann doch mal da den der CSD-Saison sozusagen widmen, und dazu passend ist jetzt nämlich ein Reiseführer veröffentlicht worden, Pride on Tour, da geht es um 35 queere Reiseziele in Europa, ist jetzt veröffentlicht worden im Conbook Verlag. Und die Autorin stellt also 35 einzigartige Tipps und queerfreundliche Reiseziele natürlich, Entschuldigung, queerfreundliche Reiseziele natürlich vor. Und das Ganze so auch ein bisschen lustig geschrieben, finde ich jedenfalls. Und das, die Autorin ist die Simone Bauer, und sie ist quer durch Europa gereist und hat nicht alle Ziele, die im Buch vorgestellt worden sind, aber hat gute Kontakte gehabt, um eben alles ein bisschen zusammenzutragen. Ist schön gestaltet, das muss ich auch zu dem Buch sagen, und hat mehr oder weniger alle Himmelsrichtungen von Europa sozusagen mit im Petto sozusagen. Ich hatte Gelegenheit gehabt, mit der Autorin vor der heutigen Sendung zu sprechen und auch so dann mal gefragt halt eben, wie es überhaupt zu dem ganzen Reiseführer dazu gekommen ist. Hallo Simone.
Hallo.
Ja, diesmal ist es ein Reiseführer geworden. Vorher waren es ja immer irgendwelche Romane, aber wie kam es jetzt erstmal zu der Idee, einen Reiseführer zu machen?
Ja, also ich habe tatsächlich schon einmal ein erzähltes Sachbuch gemacht, da ging es um Festivals. Also es war jetzt nicht so ganz neu für mich, aber quasi zum Thema Reisejournalismus war ich eigentlich eher für Magazine tätig, und da habe ich schon öfters über das Thema queeres Verreisen geschrieben. Also sei es eben verschiedene Sicherheitsthemen, immer wenn irgendwas irgendwie relevant in den News war, oder auch eben zum Beispiel bei Amsterdam habe ich häufiger geschrieben, weil ich da zur Pride war. Und dann war natürlich irgendwie so die Ideen da, dass ich mir dachte, da könnte man halt auch super guten Reiseführer draus machen. Und habe dann mit Conbook gesprochen, und die fanden das auch gut. Und dann jetzt sind wir hier.
Okay. Es gibt ja eigentlich genug Reiseführer, sage ich jetzt mal. Zumindest mal der Klassiker. Moment. Es gibt ja eigentlich genug Reiseführer, zumindest mal der Klassiker, das ist halt eben der Spartakus, war es halt früher mal auf Papier gab, der inzwischen ja auch eher online abgewandert ist. Es gibt ja auch dann verschiedene, ich sage jetzt mal normale Reiseführer zum Beispiel, wo dann immer mal so ein Artikel dann zu dem einen oder anderen Ort mal drin ist, wo man dann auch nochmal als queerer Mensch hingehen kann. Was war jetzt bei dir so, was gefehlt hat, dass du jetzt unbedingt da nochmal jetzt da so einen Reiseführer auflegen wolltest?
Also es waren verschiedene Dinge. Das eine ist, dass ich so inklusiv wie möglich gestalten wollte, was natürlich, man kann auch nicht behaupten, dass man da quasi das absolut Nonplusultra geschaffen hat, weil es wirklich schwierig ist, jede Zielgruppe abzudecken, sei es eine Regenbogenfamilie, sei es wirklich jeder Buchstabe der Community. Bei POCs war mir extremst wichtig. Kann man natürlich auch nur in dem Moment auch abbilden, wenn es auch da ist. Das ist natürlich das andere Thema. Aber ich zum Beispiel liebe es, Reisen zu planen. Das ist mein großes Hobby, ist es wirklich allumfassend zu planen. Und ich bin immer wieder darauf gestoßen, dass einfach Homepages nicht aktuell waren. Und ist eher klar, das ist auch bei einem Buch, wird irgendwann nicht mehr aktuell sein. Das ist mir auch klar. Mir war da auch sehr wichtig, auf Locations zu gehen, die eine lange Tradition haben oder die zwar neu sind, aber wirklich auch den Willen haben, länger zu existieren. Und das andere ist, dass es ein lifestyleiges Produkt ist. Es ist wirklich unfassbar schön gemacht vom Layout her.
Das stimmt, ja.
Ja, genau. Was man sich einfach gern anguckt, eben im Vergleich zu einer Homepage, wo ja dann doch mal so eine Werbeanzeige reinkommt, und das ist ja auch nicht böse gemeint, aber sozusagen ist einfach ein größeres Vergnügen fürs Auge. Und darüber hinaus wirklich mit Locals zu sprechen, die man entweder wirklich gut kennen kann, das sind ja wirklich viele Drag Queens oder Influencer drin, die man einfach kennt, aber halt auch vielleicht so diese so Bandprojekte wie zum Beispiel aus Barcelona, aus Oslo, die man halt wirklich sonst vielleicht gar nicht entdecken würde, aber vielleicht genau seinen Geschmack treffen oder ihren Geschmack treffen. Und das waren so die verschiedenen Ansätze, die ich dafür hatte, zu sagen, nee, ein Buch macht schon Sinn, einfach ein Reiseführer, der nicht so typisch ist, aber halt gewisse Komponenten eines typischen Reiseführers vereint mit einer Erzählstruktur, mit interessanten Fakten, mit Historie auch, und einfach so ein wirklich Allround-Bild abbildet.
Also den Eindruck habe ich ehrlich gesagt auch in der Tat tatsächlich. Also einmal hast du dich bemüht, nicht nur aus deiner, ich sage jetzt mal, lesbischen Sicht halt da das Ganze zu schreiben. Du hast immer mal auch dann Ausflüge in die eine oder andere Richtung zu den ganzen Buchstaben, was du eben schon gesagt hast, versucht gehabt hinzukriegen. Und was mir auch aufgefallen ist, du versuchst immer irgendwelche kleine versteckte Geschichten da zu finden in den Orten. Also entweder irgendwelche Festivals oder meistens hängst du dich halt ein bisschen am CSD, glaube ich, in den Orten auf, die du da vorstellst. Aber du hast immer mal so auch Geheimadressen, also selbst Berlin und so weiter, wo das hier losgeht, versuchst du ja auch immer noch irgendwas Kleines dann immer zu finden, habe ich so den Eindruck. Stimmt das?
Ja, total. Also natürlich kann ich nicht eben auch aus der Sicht einer schwulen Mannes schreiben und darum habe ich ja auch immer versucht, eben mit so vielen wie möglichen zu sprechen, also wie gesagt mit jedem Buchstaben und eben auch, klar, die Pride ist halt wichtig, das ist natürlich wahrscheinlich auch, wozu man am ehesten fahren wird, weil also speziell ja Berlin oder Köln, weil die so riesig sind, dass es ja irgendwie auch Sinn macht, so drumherum vielleicht eine Städtereise zu planen und auch europaweit. Aber es gibt eben auch es gibt Fetischfestivals und wenn man eben darauf steht, dann ist es vielleicht cool, man eben darauf ein Auge zu werfen, anstatt auf eben die große Pride, weil das kann auch manchen Leuten auch viel zu groß sein und dann so eine kleinere alternative Pride oder auch irgendwie eine Trans-Pride können ja auch ganz anders wirken und spannend sein. Deswegen, ja, ich habe mir da schon wirklich Mühe gegeben, wirklich so viel wie möglich abzubilden. Wie gesagt, man kann, eine Vollständigkeit ist sehr schwierig, aber ja, auf jeden Fall. Mhm.
Ja, und ansonsten hat es dann Spaß gemacht, durch Europa zu reisen, habe ich so den Eindruck.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gar nicht so der Fan von Europareisen bisher. Ich fahre ja super viel nach Japan oder fliege nach Japan natürlich lieb es so. Aber durch Corona habe ich Europa komplett für mich neu entdeckt. Also natürlich war ich vorher schon in großen Städten, ich war viel in London. Ich habe da auch wirklich London, Amsterdam viel früher schon mitgemacht, was auch Brides betrifft. Aber durch Corona habe ich Europa echt nochmal anders lieben gelernt und auch festgestellt, man muss auch nicht immer nach Amerika, nach Japan, nach Asien, wenn man so richtig coole Sachen erleben will. Also es gibt wirklich einfach richtig coole Sachen bei uns vor der Haustür, mit denen man vielleicht auch gar nicht rechnet. Also ich persönlich war komplett geflasht, was zum Beispiel diese Olivia Jones-Welt in Hamburg betrifft. Hm. Und das mag man mögen oder nicht, das ist ja auch immer sehr geschmacksabhängig. Mich persönlich hat es komplett geflasht. Ich habe darauf meinen kompletten nächsten Hamburg-Trip ausgerichtet, weil ich fand, wie cool ist das denn und wie anders ist das denn? Und da gibt es wirklich so viele coole alternative künstlerische Sachen, allein Porto, da kann man so viel erleben. Also das ist wirklich, hat mich selber dann auch umgehauen und auch bei meinen eigenen Reisen umgehauen, wie vielfältig Europa sein kann.
Ein Thema wäre zum Beispiel auch noch Tschechien, da warst du ja auch, da hast du auch einen kleinen Artikel geschrieben sozusagen. Wie warst du denn in Prag?
Also Prag war tatsächlich eines der wenigen Städte, wo ich nicht war, aber da hatte ich zum Glück Kontakt zu einer Person, die die Pride quasi mit organisiert hat oder das Pride House das mit organisiert hat. Weil ehrlicherweise ich mich mit dem Thema Osteuropa schwer getan habe. Mir aber klar war, wir müssen es abbilden, wir müssen dazu sprechen. Ich hatte auch glücklicherweise Kontakt zu einem Schulenpärchen in Ungarn, in Budapest, weil das es sind natürlich queere Menschen dort und vor allem in Prag hat mir einfach die Domi wahnsinnig tolle Sachen auch erzählt. Da gibt es super viel. Aber ich kann total verstehen, wenn man einfach Angst hatte, hinzugehen. Mhm. Aus Sicherheitsgründen. Und ich glaube, das war wichtig, mir da nochmal, ich ordne quasi ja die verschiedenen Teile Europas auch ein bisschen ein und der Text für Osteuropa ist natürlich deutlich länger geworden, weil es wirklich einfach differenziert zu betrachten ist. Man kann da eine super gute Zeit haben mit seinem Partner oder auch als Single, der irgendwie vielleicht daten möchte. Aber ich glaube, man muss extrem aufpassen. Und deswegen umso wichtiger fand ich natürlich, darüber zu sprechen, weil dafür ist das Buch ja da, dass man sicher eine gute Zeit hat. Und mir selber hat es auch nochmal mehr Lust gemacht, tatsächlich nach Prag zu reisen, weil ich, also beziehungsweise ich war schon öfters in Tschechien, aber halt eben nie in Prag, weil ich nochmal verstanden habe, ach, da kann man wirklich super cool feiern gehen. Nur man muss halt eben, es gibt einfach Viertel, wo das besser aufgenommen wird als in anderen.
Was war so dein schönstes Erlebnis jetzt im Zusammenhang mit der Recherche für das Buch? Du hast ja da mehrere Städte in Europa hier abgeklappert, gehe ich mal jetzt von aus.
Also tatsächlich ja, genau. Was ich besonders schön war, interessanterweise für mich war, in das Schwule-Museum in Berlin zu gehen, weil die Ausstellungen, die dort zu dem Zeitpunkt waren, einfach mich so beeindruckt haben. Die waren so voller Wissen, die waren super gut auf quasi präsentiert. Alle waren da total nett. Und da konnte ich auch echt nochmal was mitnehmen und wirklich so Impulse. Also ich finde sowieso, Museen auf Reisen sind für mich so mit der wichtigste Punkt und interessante Ausstellungen mitzunehmen. Und sozusagen das mit einer Queer Culture zu haben, hat mich extrem bereichert, als ich in Berlin war für das Buch. Mhm.
Okay, gut. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es insgesamt so ankommt. Du bist ja schon auf Lesereisen, habe ich gesehen. Wann stellst du denn das nächste Mal so im Raum Rhein-Main, sage ich jetzt mal, dein Buch vielleicht hier irgendwo vor? Kann das sein?
Ach, tatsächlich nicht, aber ich hoffe, dass wir uns zur erste Buchmesse natürlich.
Spätestens natürlich, ja klar.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war Simone Bauer, die Autorin von dem Reiseführer Pride on Tour, fabelhafte Reisetipps für die LGBTQIA+-Community. Es geht um 35 queere Reiseziele in Europa. Das Ganze ist broschiert, hat insgesamt 224 Seiten und kostet 19,99 Euro im Paperback. Erscheinen wird das Buch am 26. April. Das Datum muss ich jetzt noch hinterher schicken. Also es kommt in ungefähr 2 Wochen dann raus. Also insofern dann schon mal die Vorbestellungen bei den Buchhandlungen schon mal in Auftrag geben.
Hallihallo, ihr Vollspacken. Wir sind's, die Klappspaten von Fettes Brot. Ich bin Björn Beton.
Mein Name ist Rock'n'Roll Cousin.
Und ich bin Speedy Konsalik. Und wenn mich nicht alles täuscht und mich täuscht selten alles, dann hört ihr gerade Radio Sub.
Es geht um den CSD in Frankfurt. Und zwar queeres Leben soll gezeigt werden. Die Stadt fördert nämlich dabei auch Beiträge, die zum Thema Pride Month gehören. Und zwar nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr legt Frankfurt am Main wieder einen Pride Month ein. Ziel ist es in dem 4-wöchigen Programm, intersektionales queeres Leben und die Belange von LGBTIQ-Personen sichtbarer zu machen. Vereine und Initiativen, die sich daran beteiligen möchten, können noch bis zum Montag, 15. April, Fördergeld beantragen. Insgesamt stehen 25.000 Euro für die Zeit vom Mittwoch, 15. Mai bis zum Freitag, 21. Juni zur Verfügung. Als Stadt Frankfurt wollen wir die LGBTIQ-Organisatoren stärken und insbesondere kleine Vereine unterstützen, sagt Bürgermeisterin und Diversität Dezernentin Nagas Eskandari-Grünberg. Für das Zusammenleben hätten sie eine wichtige Brückenfunktion. Sie sind zentrale Orte für viele queere Menschen und tragen deren Wünsche und Bedürfnisse in die Stadtgesellschaft hinein. Beim ersten Pride Month 2023 lag der Schwerpunkt auf dem Thema Schutz und Sicherheit vor Hass und Gewalt. Die Veranstaltungen fanden im Wesentlichen im Regenbogenviertel statt. In diesem Jahr wollen wir aus dem Regenbogenviertel in die Stadtteile hinausgehen, sagt Eskandari Grünberg. Gefördert werden kooperative Partnerinnen und Partnerschaften zwischen verschiedenen Stadtteilgruppen, Initiativen und Organisatoren mit dem Ziel, ein nachhaltiges Netzwerk des Empowerments und der Unterstützung zu etablieren. Und Förderanträge kann man dann finden, und zwar unter der Internetadresse www.amka.de und dann /Förderung, also mit OE geschrieben.
Hi there, this is Boy George. You're listening to Sub Radio, the queer station in Frankfurt. Can you live without it? I can't.
Ja, eine Good Time hatten wir jetzt hier auch gehabt. Ich werde schon mal die Abmoderation los hier von unserer heutigen Sendung. Und zwar habt ihr jetzt in den letzten 2 Stunden gehört Radio Sub hier auf Radio X auf der 91,8 MHz. Und es war die 1393. Ausgabe. Mitgemacht haben, und zwar die Nachrichten zusammengestellt der Stefan Hoffmann, gelesen von Sebastian Schweighöfer. Die Musik hat zusammengestellt der Lester Daniels. Die Technik hat zusammengestellt, die Regler geschoben natürlich, der Dirk Beckel. Und mein Name ist Markus Briesgon und ich war offiziell verantwortlich für den Inhalt der letzten 2 Stunden hier auf Radio X. Ja, ansonsten, was kann ich euch empfehlen? Der Öde Abend steht hier schon im Nachbarstudio bereit. Die sind schon am Vorbereiten, fängt jetzt hier gleich um 22 Uhr an. Ansonsten kann ich noch empfehlen, die Wiederholung von der heutigen Sendung morgen von 11 bis 13 Uhr. Und nächste Woche gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe von Radio Sub. Und wie ich mir jetzt vorhin schon per WhatsApp habe sagen lassen oder schreiben lassen, soll es wohl ein Special geben zum Thema 50 Jahre Waterloo. Also es geht jetzt natürlich um ESC und ABBA und ja, das ist jetzt ganze 50 Jahre her und da soll es wohl ein Special geben. Wir sind mal gespannt, was da so die Redaktion vorbereitet hat. Wir gucken dann mal nächste Woche. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bei den Temperaturen kann man es ja ganz gut schön aushalten im Moment. Ja, habt einfach dann dabei viel Spaß. Tschüss.
Hi there, this is Boy George. You're tuned to Sub Radio. It's pink, it's queer, it's got hair and platforms, and it is over.